NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. September 1895. Der Todestag des französischen Chemikers und Biologen Louis Pasteur.
Normalerweise meiden Wölfe Menschen. Doch dieser ist anders. Er kommt aus den Wäldern am Fuß des Jura-Massivs im Osten Frankreichs. Am 18. Oktober 1831. Der Wolf ist furchtlos und greift alles an, was ihm begegnet. Er beißt Menschen im Dorf Villers-Falais und auch in der kleinen Stadt Arbois. Das Tier hat Tollwut. Und jeder Biss kann für seine Opfer schreckliche Qualen und einen grausamen Tod bedeuten. Alle wissen das. Das Einzige, was die Gebissenen jetzt tun können, ist zum Schmied zu gehen. In Arbois brennt der die Bisswunden mit glühenden Eisen aus, in der Hoffnung, dass das die Tollwut aufhält. Ein 8-jähriger Junge aus der Nachbarschaft sieht zu. Der kleine Louis hört die Schreie der Opfer. Louis Pasteur kommt aus einfachen Verhältnissen. Er ist der Sohn eines Gerbers. Er wächst zu einer Zeit auf, in der weitgehend unklar ist, wie Tollwut und andere ansteckende Krankheiten entstehen. Treten sie einfach spontan auf, so wie ja auch Lebensmittel oft spontan zu verderben scheinen?
Zum Beispiel ein Stück Fleisch, das man auf den Küchentisch liegen lässt für ein paar Tage, da tauchen dann plötzlich Maden auf und keiner weiß genau, wo die eigentlich hergekommen sind.
Erzählt Christoph Gratmann, Medizinhistoriker an der Universität Oslo. Diese Beobachtungen münden damals in die Theorie der Urzeugung, die sinngemäß sagt, dass Lebewesen einfach so aus unbelebter Materie entstehen können. Mit dieser Vorstellung wird Louis Pasteur aufräumen. Doch das kommt erst später.
Pasteur war von Haus aus Chemiker und hat sich seine Sporen und auch seinen Ruhm erworben mit Kristallographie.
Dabei hilft dem jungen Franzosen vermutlich seine genaue Beobachtungsgabe. Er kann exzellent zeichnen und hat einen Blick für entscheidende Details unter dem Mikroskop. Auch als er mit Mitte 20 für seine Doktorarbeit in Paris die Kristalle der Salze von Weinsäure und Paraweinsäure untersucht. Unterschiedlich geformte Kristalle sind offenbar für unterschiedliche optische Effekte verantwortlich, wenn man sie in Wasser auflöst.
Er entschlüsselt ein Rätsel, das die berühmtesten Forscher der Welt bis dato nicht lösen konnten. Beim Studium von Kristallen entdeckt er die fehlende Symmetrie von Molekülen. Damit legt er die Grundlagen einer ganz neuen Disziplin, der Stereochemie.
So erzählt es Pasteurs Enkel später. Seine Beobachtungsgabe hilft dem Chemiker auch, als er die Alkoholgärung bei der Weinherstellung untersucht. Dabei denkt Louis Pasteur allerdings weniger chemisch, sondern eher biologisch. Er gehört zu den Forschern, die damals davon ausgehen, dass es winzige Mikroben in der Flüssigkeit sind, die aus Traubensaft Wein machen. Und dass es wiederum andere Keime sind, die stattdessen Essig entstehen lassen. Pasteur sucht auch immer nach praktischen Anwendungen für seine Grundlagenforschung. Für die Weinhersteller entwickelt er ein Verfahren, wie man mit schonender Erhitzung Keime abtötet.
Die Pasteurisierung zum Beispiel ist etwas, das zunächst einmal zur Weinreinhaltung entwickelt worden ist, dass man den Wein besser lagern konnte, die aber dann eben popularisiert wird, die sich auf alles Mögliche, zum Beispiel zur Lagerung von Milch und so weiter, anwenden lässt.
Seine Arbeiten an Mikroben bringen ihn schließlich auch zu ansteckenden Krankheiten.
Wenn man sieht, wie Bier und Wein tiefgreifende Veränderungen erleiden, weil Mikroorganismen sich in diesen Flüssigkeiten angesiedelt haben, dann muss man von dem Gedanken beherrscht sein, ob nicht Ereignisse gleicher Art auch manchmal bei Menschen und Tieren vorkommen können und müssen.
Zum Beispiel bei Seidenraupen. Die Herstellung von Seide mit Hilfe von Seidenraupen war damals in Frankreich eine wichtige Industrie. Und der kommt Pasteur zur Hilfe. Denn an vielen Orten sind die Seidenraupen krank. Der Wissenschaftler arbeitet unermüdlich, obwohl er zu dieser Zeit mit Mitte 40 einen Schlaganfall erleidet und bleibende Lähmungserscheinungen davonträgt. Sein Lebensmotto: Man muss arbeiten. Schließlich kann er zeigen, dass zwei verschiedene Erreger die Seidenraupen schwächen und er kann den Züchtern vorbeugende Gegenmaßnahmen empfehlen.
Na, es war schon gute Forschung auch, aber er war auch gut darin, eben Forschung so zu verkaufen, dass eine Atmosphäre sich einstellt, in der man glaubt, jetzt ist das Problem gelöst.
Pasteur forscht deutlich lieber, als dass er lehrt. Mit Anfang 50 geht er als Chemieprofessor an der Sorbonne in Rente. Das hält ihn jedoch nicht davon ab, Mittel einzuwerben, um fortan an seiner alten Hochschule, der École Normale Supérieure in Paris, in einem Labor mit Assistenten an Infektionskrankheiten zu arbeiten. Denn als Wissenschaftler ist er schon lange angesehen und gut vernetzt, auch in Richtung Industrie und Staat.
Ich würde denken, dass Pasteur ein ausgesprochenes Talent dafür hatte, Forschung nicht nur durchzuführen, sondern auch öffentlich zu inszenieren. Es gibt in Pasteurs Karriere eine Reihe von Situationen, Ereignissen, die sich dadurch auszeichnen, dass die Forschung ganz vorne auf der großen Bühne landet.
Damit spielt Medizinhistoriker Christoph Gradmann auch auf die beiden wohl größten medizinischen Errungenschaften von Pasteur an. Die erste davon betrifft die Bekämpfung von Milzbrand.
Milzbrand ist im Wesentlichen eine Tierseuche, die also Schafe und Rinder und Ähnliches befällt.
Sie verläuft oft tödlich für die Tiere, kann aber auch Menschen krank machen.
Außerdem gibt es das Problem, dass Milzbrand sozusagen an Orten klebt. Das heißt, wenn auf einer Weide Tiere an Milzbrand gestorben sind und sie bringen nächstes Jahr wieder Tiere auf dieselbe Weide, können die wieder an Milzbrand erkranken.
An der Krankheit forschen zu der Zeit mehrere Wissenschaftler. Auch ein junger Landarzt aus Preußen, über den Medizinhistoriker Christoph Gradmann ein Buch geschrieben hat. Sein Name lautet Robert Koch.
Koch entdeckt das Milzbrandbakterium, erklärt übrigens auch, glaube ich, für meinen Geschmack am besten auf, warum es scheinbar verschwindet. Nämlich, weil die Milzbrandbakterien in ein Sporenstadium übergehen können. Und dann sind sie mit dem Mikroskop nur noch sehr schwer zu finden. Dann sind sie scheinbar weg und tauchen dann plötzlich wieder auf. Unter geeigneten Umweltbedingungen.
Louis Pasteur erkennt die Leistungen des jungen Kollegen zwar an, aber eher widerwillig. Der Beginn einer lebenslangen Konkurrenz zwischen Louis Pasteur in Paris und Robert Koch in Berlin. Pasteur will Koch übertrumpfen und Milzbrand unschädlich machen, indem er einen Impfstoff gegen den Erreger entwickelt.
Es gab zwar vorher schon Impfstoffe, aber wie die genau funktionierten, wusste eigentlich kein Mensch, also den Pockenimpfstoff.
Den gab es in verschiedenen Ländern auch schon ziemlich lange. Doch Pasteur geht jetzt einen entscheidenden Schritt weiter. Er entwickelt eine Theorie. Der Franzose glaubt, dass man die Gefährlichkeit von Krankheitserregern wie Milzbrand abschwächen kann. Zum Beispiel, indem man sie an der Luft lagert. Die gezähmten Keime sollen in einem Körper nicht nur keinen Schaden anrichten, sondern sogar zu einem Schutz vor der Infektionskrankheit führen. Über seine Versuche im Labor und an Tieren führt der Forscher genau Labortagebuch. Schließlich ist sich Pasteur seiner Sache so sicher, dass er sich auf einen öffentlichen Versuch einlässt, um seine Kritiker zu überzeugen. Der Versuch findet 1881 südlich von Paris statt, in Pouilly-le-Fort, auf dem Bauernhof eines kritischen Tierarztes. Von 50 Schafen werden 25 zweimal mit einem Impfserum aus dem Pasteurschen Labor behandelt. 2 Wochen später werden dann alle Tiere mit Milzbrand infiziert. Pasteurs Prophezeiung: Die geimpften Tiere überleben, die anderen sterben. 2 Tage später finden sich mehr als 200 Schaulustige ein. Tierärzte, Bauern, Politiker, Beamte und sogar ein Reporter der London Times. Sie werden Zeuge von Pasteurs Erfolg. Seine Prophezeiung erweist sich als weitestgehend richtig. Schon im Jahr darauf wurden in Frankreich mehr als 84.000 Nutztiere mit dem Pasteurschen Milzbrandserum geimpft und bald darauf waren es Millionen.
Er war ein Meister darin, der Öffentlichkeit ein geglättetes Bild des Forschungsprozesses zu präsentieren.
Nach dem Motto: Luftsauerstoff schwächt Erreger ab und fertig ist der Impfstoff.
Problem war nur, dass bei der öffentlichen Demonstration oder in den Tagen zuvor sich der Pasteursche Impfstoff als etwas instabil erwiesen hatte. Und stattdessen benutzte er einen Impfstoff eines Kollegen, der auf eine andere Art und Weise hergestellt war. Das erzählt er aber keinem. Das finden Sie raus, wenn Sie die Labortagebücher lesen.
Das tat aber jahrzehntelang niemand, denn Pasteur wollte nicht, dass sie je veröffentlicht werden. Erst sein Enkel machte die Labortagebücher Pasteurs der Öffentlichkeit dann zugänglich. Am systematischsten darin nachgelesen hat wohl ein US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker von der Uni Princeton, der inzwischen verstorben ist. Gerald Gason veröffentlichte seine Erkenntnisse Mitte der 1990er Jahre als Buch. Titel: The Private Science of Louis Pasteur. Darin zeigte der Historiker, dass Forschung mühsam ist und immer wieder in Sackgassen enden kann, und zwar selbst im Fall des großen Louis Pasteur. Und noch eins wird klar: Pasteur ging immer wieder Risiken ein. So auch bei seiner zweiten großen Errungenschaft in der medizinischen Forschung. Louis Pasteur will Menschen vor Tollwut schützen, vor jener dramatischen und tödlichen Krankheit, die in seiner Kindheit ein Wolf in seine Heimatstadt Arbois gebracht hatte.
Wichtig für den Tollwut-Impfstoff war, dass er die Annahme hatte, dass der Impfstoff sowohl vorbeugend als auch therapeutisch wirken könne, wenn man ihn früh genug anwandte.
Der Impfstoff soll also auch Menschen retten, die von einem tollwütigen Tier gebissen worden sind, bei denen die Symptome der Krankheit aber noch nicht eingesetzt haben. Also Schmerzen, Lähmung, Verwirrtheit, extreme Reaktionen auf Wasser, Licht, Lärm und schließlich der Tod. Das alles kommt meist nämlich erst Wochen nach dem Biss. Pasteur experimentiert im Labor an verschiedenen Versuchstieren. Hunden, Kaninchen, Meerschweinchen und Affen. Die Arbeit zieht sich über Jahre. Das liegt zum Teil auch daran, dass Pasteur den Erreger der Tollwut unter dem Mikroskop nicht sehen kann. Es ist nämlich kein Bakterium, sondern ein viel kleineres Virus, wie wir heute wissen. Im Juli 1885 kommt eine Mutter aus dem Elsass mit ihrem 9-jährigen Sohn zu Pasteur. Josef Meister, oder besser Joseph Mester, ist 2 Tage zuvor von einem offenbar tollwütigen Hund 12 Mal gebissen worden. Pasteur behandelt den Jungen mit einer Impftherapie, die er bis dahin nur an Hunden getestet hat. Der kleine Joseph bekommt 10 Tage lang täglich eine Spritze mit einem Impfstoff aus dem Rückenmark tollwütiger Kaninchen. Die Virulenz des Erregers im Impfstoff ist jeden Tag ein bisschen größer, bis hin zum unabgeschwächten Erreger. Nach der letzten Spritze hat das Kind also definitiv gefährliche Tollwutviren im Körper.
Allerdings sind eben an der Stelle ein paar Fragen zu stellen. Die eine ist, wie sicher ist es denn überhaupt, dass der Junge überhaupt an Tollwut erkrankt wäre? Wenn das nicht sicher war, haben wir dann die Berechtigung, ihn mit einem vorher an Menschen nicht erprobten Impfstoff zu impfen? Das ist durchaus fraglich.
Noch fraglicher wird das beim Blick in die Labortagebücher. Aus ihnen geht laut Medizinhistoriker Gerald Gason hervor, dass Pasteur sich seiner Methode alles andere als sicher war. Er hatte offenbar noch 2 Monate vorher mit anderen Impftherapieabläufen experimentiert. Und die Therapie, mit der Joseph Mester behandelt wurde, war zwar an Hunden getestet, aber ein Teil der Versuche war noch nicht lange genug her. Einige Tiere hätten noch sterben können. Doch all das spielt 1885 am Ende keine Rolle. Denn Joseph Mester überlebt.
En effet, c'était en 1885.
Und es gibt sogar eine Aufnahme aus dem französischen Rundfunk von 1939, in der er davon erzählt.
Es war nicht ganz einfach, die Adresse von Monsieur Pasteur in Paris zu bekommen, denn er hatte zahlreiche Feinde unter den Medizinern.
Doch Josephs Mutter schaffte es zu Pasteur.
Monsieur Pasteur war sehr bewegt, denn er hatte bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich Experimente mit Tieren durchgeführt. Aber meine Mutter bestand darauf, dass er mir das Tollwutserum spritzt, denn ich wäre sonst gestorben.
Josef Meister überlebte und kurze Zeit später stand der Impfstoff zur Verfügung und viele andere wurden behandelt damit.
Obwohl Tollwut selbst damals schon eine ziemlich seltene Krankheit war, brachte seine Tollwutimpfung Louis Pasteur Weltruhm und so viele Spenden, dass er in den Jahren vor seinem Tod gleich ein ganzes Netzwerk von medizinischen Forschungseinrichtungen gründen konnte. Bis heute gibt es in über 30 Städten auf der Welt eine Niederlassung des Institut Pasteur.
Wenn man sich einmal dem großen Endziel nähert, muss man sich das Recht erworben haben zu sagen, ich habe getan, was ich konnte.
Louis Pasteur konnte sich am Ende seines Lebens sicher sein, dass er dieses Recht hat. Stereochemie, Alkoholgärung, Zähmung von Keimen durch Pasteurisierung und Impfungen. All das reicht allerdings nicht für einen Nobelpreis in Chemie oder Medizin. Dafür ist Louis Pasteur ein paar Jahre zu früh gestorben. Am 28. September 1895 im Kreis seiner Familie. Er bekommt ein Staatsbegräbnis und ein Mausoleum in seinem Institut.
Pasteur ist ein Teil der nationalen Geschichte und des nationalen Ruhms Frankreichs.
Im Zeitzeichen erinnerte Anne Preger an Louis Pasteur, der heute vor 125 Jahren gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.